Platz nehmen. Jesus, mein Retter. Jesus, mein Heiland. Jesus, mein Arzt. Jesus, mein Helfer. Jesus, mein Befreier. Es gibt so viele Themen, also denk drüber nach, wann könntest du dein Wort der Ermutigung bringen. Mein Jesus ist mein Retter. Ich möchte heute von Veränderungen sprechen. Gott verändert von Grund auf. Wenn der liebe Gott etwas macht, macht er so radikal, so konsequent und so konkret, also dass er nichts mehr hinzuzufügen gibt. Er macht immer eine vollständige und vollkommene Arbeit, wenn Gott arbeitet. Aber bevor ich das Wort Gottes bringe, möchte ich dich herzlich einladen für den nächsten Gottesdienst morgen, 19 Uhr. Gottes Erlösungsplan ist schon uralt. Gottes Erlösungsplan ist schon uralt. Also schon Jahrtausende, ja Millionen, ja Ewigkeiten. Gottes Erlösungsplan ist schon uralt. Also da gibt's nichts daran zu rütteln. Es ist also uralt. Und darüber werde ich sprechen. Du wirst erstaunt sein, da hat's noch keinen Menschen gegeben. Bitte? Da hat's noch keinen Menschen gegeben, noch keinen Vogel gegeben, noch keinen Tropfen Wasser gegeben, da hat's noch gar nichts gegeben. Da hat Gott schon einen Plan gehabt. Ich will Menschen schaffen, ich will Rettung schaffen, ich will Erlösung schaffen. Und dieser Erlösungsplan Gottes ist so alt, Gott hat alles gewusst, dass der Teufel gegen ihn rebellieren wird, dass er die Menschen verführen wird, dass Jesus kommen wird und sterben wird und was mit dem Teufel noch alles passiert. Also das ist alles schon von der Ewigkeit her festgelegt. Das Programm läuft. Das Programm ist bereits geschrieben und festgelegt, da gibt es nichts zu denken. Lies die Offenbarung, das ist schon das Ende. Das den Anfang noch gar nicht gegeben, wurde das Ende schon verkündigt. Wo haben die Leute das gewusst? Weil Gott der Urheber aller Sachen ist. Also, morgen das Thema Gottes Erlösungsplan. Dann am Sonntag um 10 Uhr, Gottes Worte gehen in Erfüllung. Auch wieder, ich möchte betonen, dass Gottes Wort so exakt ist, dass du dich auf das Wort Gottes dich verlassen kannst. Du kannst dich darauf stützen und kannst sagen, also wenn alles vergeht, ich stütze mich auf die Bibel. Wenn es nichts mehr anderes hilft, ich stütze mich auf das Wort Gottes. Denn Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen, sagt der Herr. Dann noch eine kleine Änderung. Am Sonntagabends keine Gemeindebibelschule, dafür am 9. Januar. Back deinen Kuchen und back dein Christstollen und back dein Gebäck und so weiter. Und komm lieber dann frisch, voll Power ins neue Jahr. Und das Buch, das wir betrachten werden, ist der Epheserbrief. Und vielleicht kannst du dazwischen noch ein bisschen so ein paar Hausaufgaben nachmachen. Manche sind ein bisschen im Verzug und so, die können so ein bisschen nacharbeiten. Also ich denke, die Bibelschule ist so gut. Ich mache mir selber sehr viel Mühe, ich lerne selber dabei am allermeisten, der sich vorbereitet, lernt am allermeisten. Das ist Material von 40 Jahren oder länger Predigtdienst und natürlich dann auch, was andere noch gepredigt und gelehrt haben. Also das ist sehr kompakt. Ich empfehle es dir, also, du kannst hier was lernen und das kostet dir keinen Cent, außer ein bisschen Papier. Wenn du im Internet gehen kannst oder vom Internet her, da kannst du es kostenlos runterladen. Aber Papier kostet, wenn du es ausdruckst. Okay? Und kannst am Schluss ein Diplom bekommen, aber du musst natürlich deine Bibel durcharbeiten. 66 Bücher. Dann nächsten Mittwoch, mit Weihnachten, beginnt die Wiederherstellung. Also das alles so am Weihnachten oder am Heiligabend, Gottesdienst am 24. Dezember, 14.30 Uhr. Merkt es, stell den Wecker, 14.30 Uhr, so dass du um 14.30 Uhr kommst. Dann wird eine Stunde der Gottesdienst dauern, ich verspreche es euch. Ich kann auch genau eine Stunde predigen und alles so koordinieren, dass es in einer Stunde vorbei ist. Meistens, wenn ich länger predige, die Leute gehen doch nicht nach Hause. Da bleiben sie noch sitzen. Also kann ich mir vielleicht auch dann die Zeit nehmen, noch länger zu machen. Denn so die Christmette in der alten Kirche, die Christmette hat 3 bis 4 Stunden gedauert, Leute. Also das ist nicht nur so aus dem Ärmel geschüttelt, so schnell, wir hören noch die Weihnachtsgeschichte. Nein, da wurde das ganze Weihnachtsevangelium bis, also von der Ankündigung bis zur Geburt, alles ganz groß angekündigt und so weiter und vorgelesen. Und dann haben die Kinder noch ein Krippenspiel vorgeführt, also 4 Stunden. Wo sind die Christen heute? Sind alles Faulpelze, wenn man so nimmt. Also 20 Minuten hörte der nicht auf zu predigen. Ja. Ich mache weiter, trotzdem. Okay, dann am 25. ersten Weihnachtstag. Was fasziniert uns an Weihnachten? Also Weihnachten ist für mich das fröhlichste Fest, das es überhaupt gibt. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, könnten wir alles vergessen. Dann am Sonntag wieder ganz normal. Gott erlöst uns von der Finsternis. Am Mittwoch, den 29. Ich werde darüber sprechen, was ist deine wahre Familie? Deine wahre Familie ist nicht die zu Hause sitzt. Deine wahre Familie sind nicht deine Enkel, Kinder oder Urenkel oder Mann und Frau. Nein, deine wahre Familie, Jesus sagt, wer ist mein Bruder, wer ist meine Schwester, die den Willen des Herrn tun. Die den Willen des Herrn tun. Und da wirst du rauskriegen, also rausfinden, wer zu deiner Familie gehört und wer nicht zu deiner Familie gehört. Okay. Wenn Gott einen Menschen wiederherstellt, und Weihnachten ist ein Fest der Wiederherstellung, ein Fest der Hoffnung, da macht er eine gründliche Arbeit, Wurzelbehandlung, sagt er. Es muss in die Tiefe gehen, muss Fundament gelegt werden, also Basis, Gott schafft immer Basis, er beginnt meistens ganz tief unten, da denkst du aber, muss man so tief unten beginnen? Er fängt an mit Analphabeten, mit Nichtswissende. Du denkst jetzt, ich kann schon lesen und schreiben, da kommst du in der Schule, aber du kannst nur ein bisschen ein paar Buchstaben buchstabieren und denkst, ich kann schon so viel. Nein, Gott sagt, ich fange mit Null an, du weißt noch gar nichts und jetzt fangen wir mit Zero an und wir gehen dann weiter. Das richtige Fundament und die richtige Lebensgrundlage ist für das Leben sehr wichtig. Ein Leben ohne Fundament ist also eine Verschwendung. Menschen, die keine Grundlage haben, die leben blind in den Tag, wissen nicht, wofür sie leben, vergeuden ihre wertvolle Zeit, sie wissen nicht, warum soll ich aufstehen, warum soll ich etwas tun, warum soll ich meine Bibel nehmen, warum soll ich Bibel studieren. Weißt du, du studierst die Bibel nicht für mich, nur für dich. Du gehst zur Schule, nur für dich, nicht für mich. Du lernst nicht für mich, ich brauche das nicht, aber du lernst für dich. Wenn du etwas lernst, wenn du etwas tust, also wenn du musizierst für dich, nicht für die anderen. Du erquickst deine Seele. So ist es wichtiger, als du glaubst, dass man so ein richtiges Fundament hat für deine Seele und deinen Geist. Dein Geist braucht ein Fundament und deine Seele braucht eine Grundlage, eine solide Grundlage. Weißt du überhaupt, was das ist, so eine solide Grundlage? Es sind die Fundamente, die die Welt zusammenhalten. Archimedes hat einmal gesagt, gib mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt aus den Angeln. Also das Fundament ist der feste Punkt, der dich aus den Angeln, der deine Welt, der dein Leben total verändern kann, wenn das der Fall ist, dass du ein Fundament hast. In Philipper Kapitel 4, Vers 7, da heißt es, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus bewahren. Der Friede Gottes, der alles übersteigt. Gottes Friede, das ist ein Fundament. Hast du den Frieden Gottes in der Weihnachtszeit? Der Friede Gottes ist das Tragende. Der Friede Gottes ist das, was unser Herz zusammenhält, was die Seele zusammenhält, was den Geist zusammenhält. Der Friede ist, was eine Familie zusammenhält. Der Friede ist, was die Gemeinde zusammenhält. Der Friede Gottes. Und wenn du Entscheidungen zu treffen hast, wenn du keinen Frieden hast, lass die Finger weg. Der Friede Gottes hält und bewahrt uns. Und sogar unsere Gedanken werden durch den Frieden Gottes zusammengehalten. Egal was für Gedanken du hast, hast du den Frieden Gottes in deinen Gedanken? Der Friede Gottes hält deine Seele, denn hält fest deine Seele vor Erschütterungen, hält deine Seele fest vor Angriffen, Attacken, vor Versuchungen, vor Anfechtungen. Der Friede Gottes. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist ein Friede Gottes. Gott kann nur der Seele dienen, niemand anders, der Friede Gottes. Deshalb suche Jesus und sein Licht, hat Augustinus einmal gesagt. Alles andere hilft dir nicht. Suche Jesus und sein Licht. Dann, der Geist Gottes ist ein Fundament. Was wäre der Mensch ohne den Geist Gottes? Ohne den Heiligen Geist sind alle Menschen Waschlappen. Ganz ehrlich, tut mir leid, aber es ist so. Ich habe in Richter Kapitel 15, Vers 14 bis 16 eine nette Geschichte von Simson. Simson, wir wissen, das war dieser große Herkules, der sogar die Stadttore von einer Stadt, wo 20 Männer nötig waren zum Schließen, das nahm er so auf seine Schulter, trug davon und sagt, holt euch jetzt. Dieser Riese, dieser Herkules oder dieser Monster, wenn die Kraft Gottes über ihn kam, war er unbändig. In Richter 15, Vers 14 lesen wir eine kleine nette Geschichte. Die Philister wollten wissen, was ist das Geheimnis seiner Kraft? Und dann haben sie da ein Mädchen auf ihn angesetzt, so eine Spionin von, was weiß ich von wem, welcher Agentur. Und die sollte herausfinden, wo liegt das Geheimnis deiner Kraft? Und er hat mit dem Mädchen gespielt, hat nur gesagt, na ja, wenn ihr mich mit frischen Hanfseilen bindet, dann könnt ihr mich binden. Und hat immer wieder was Neues erzählt und niemals hat es geklappt. Und hier diese Geschichte, als er nach Lechi kam, da jauchzten die Philister schon ihm entgegen. Aber der Geist des Herrn geriet über ihn, trieb ihn und die Stricke, die an seinen Armen waren, wurden wie Flachsfäden vom Feuer versenkt. Und seine Banden schmolzen weg von seinen Händen. Plötzlich war er frei. Und dann fand er ein Eselskind backen und er streckte seine Hand aus und nahm ihn und er schlug 1000 Philister. Guck mal. Als der Geist Gottes über ihn kam, die Philister dachten, mit dem kann man jetzt Hokuspokus machen. Leute, ich sage euch eines, Menschen, die den Heiligen Geist haben oder Menschen, über die der Geist Gottes kommt, die sind gefährlich. Die sind gefährlich. Sie können mit dem Mann Gottes nicht machen, was sie wollen. Wenn der Geist Gottes auf ihn kommt, sie können über ihn nicht verfügen. Sie können mit ihm nicht Hampelmann spielen. Wenn der Geist Gottes über ihn kommt, dann nimmt ein Eselskind backen und dann fliegen die Fetzen. Also ohne den Heiligen Geist sind wir Waschlappen. Simson, da wird er abgeführt, läuft er danach. Und als der Geist Gottes ihn tatsächlich verließ, dann musste die Mühle der Philister treten. Und viele Menschen, die da einfach nur weitergespielt haben und nicht aufgepasst haben und der Geist Gottes gewichen war, das sind sie Versager und Nieten. Das ist der Starke. Das ist der Große. Machen sie so ein Theater dann draus. Wenn ein Mensch den Heiligen Geist hat, er ist dem Teufel gefährlich. Er ist der Welt gefährlich. Hier sehen wir, was der Heilige Geist aus einem macht, da ist der Geist über ihn kam. Heute kommt der Geist in uns, nicht nur auf uns. Viel mehr als damals beim Simson, das war alles vor Pfingsten. Simson war erschöpft im Kampf und vielleicht ist auch deine Situation so, du bist schlapp, erschöpft vom Kampf und denkst jetzt habe ich 1000 Leute erschlagen. Und das lese ich Kapitel 15, Richter Kapitel 15, Vers 18. Und als er dürstete, rief er zum Herrn und sprach, du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben und nun soll ich vor Durst sterben und die Hand der Unbeschnittenen über mir herfallen. Und da spaltete Gott die Höhlung, die zu Lechi war, und Wasser strömte aus ihr hervor und er trank und sein Geist kehrte zurück und er lebte wieder auf. Und daher nennt man oder hat man den Namen dort gegeben, En Hakore, Quelle des Rufenden, die zu Lechi ist bis auf den heutigen Tag. Richter Kapitel 15, Vers 19. Ein Fundament ist das Gebet. Also wir haben schon einige Fundamente heute gehört als Grundlage für unseren Glauben. Gebet. Wenn du rufst, handelt Gott. Und er war erschöpft. Herr, ich kann nicht mehr. Jetzt habe ich so geeifert für dich. Bitte hilf mir. Sein Geist lebte wieder auf, bekam Stärkung, Kraft. Sein Glaube kam wieder zurück. Seine Freude kam wieder zurück. Seine Liebe zum Herrn kam wieder zurück. Sein Geist kehrte zurück und er lebte wieder auf. Wenn der Geist Gottes wieder zu dir zurückkommt, lebst du wieder auf. Bei vielen Leuten ist der Geist Gottes ausgewandert. Da reden sie von allem Möglichen. Die haben keinen Geist mehr. Der Geist Gottes ist auf eine Sparflamme heruntergekommen. Aber Gottes Geist will wieder zu dir zurückkommen. Und wenn du merkst, du mit mir stimmt nicht, ich bin so durstig, ich bin so hungrig, ich bin so leer, ich bin so niedergeschlagen, ich bin so entmutigt, ruf doch zum Herrn. Das ist eine Grundlage für uns Christen. Die Gesundheit kommt wieder, oder die Jugend, oder die Liebe, das Leben, wenn wir zum Herrn rufen, rufe mich an in der Not und ich will dich retten. Und er sagt, ich will die zerbrochene Hütte Davids wieder aufbauen. Da kommt wieder Lob und Dank zurück. Und dieser Simson sagt, kannst du wieder aufatmen? Kannst du wieder deinem Geist neues Leben geben? Also mit den Fundamenten, den Wurzeln beginnt und steht alles und fällt und steht alles, so wie bei einer Pflanze. Worauf baust du dein Leben? Wir wissen die Geschichte von Jesus. Er sagte, der kluge Mann baut auf Sand und der Törichte auf Fels und der Törichte auf Sand. Aber viele Gläubige bauen nicht nur auf Sand, sondern sie bauen ihr Leben auf Treibsand. Was so gerade vorbeifliegt, das ist jetzt ein großer Hügel, da bauen wir jetzt unsere Burg, unsere Festung. Und dann wundern sich, dann plötzlich ist wieder alles weg, wie gewonnen, so zerronnen. Baust du nur auf zeitliche Genüsse, vorübergehende Freuden? Worauf baust du dein Leben? Psalm 1, da heißt, der Gerechte ist gepflanzt wie ein Palmbaum am Wasser. Aber, ja, Palmbaum. In der Bibel kommt mehrmals Palmbaum, und der Gerechte wird sein wie ein Palmbaum, heißt es an einer anderen Stelle. Eine Palme in der Wüste hat bis zu 70 Meter tiefe Wurzeln und geht in die Tiefe, bis es Grundwasser findet. Und wir sollten auch so weit in die Tiefe gehen, bis wir Grundwasser finden. Das Ursprüngliche, das Echte, das Wahre, das Lebendige, das von Gott ist. Weißt du, viele Menschen leben nur so an der Oberfläche, sind keine Tiefwurzler. Und wenn da ein Sturm vorbeifegt, liegen sie flach, so sind entwurzelt. In Hiob Kapitel 18, böse Menschen nehmen ein böses Ende. Man berechnet, wie es bist du in die Grube gefallen, so von deiner Grube. Da brechen sie sich Knochen und dann brechen sich das Genick und dann brechen sich das und so weiter. Hier auf Kapitel 18, Vers 16, der Gottlose, er gleicht dem Baum, die Wurzel ist verdorrt und seine Zweige oben sind verwelkt. Sein Name wird im ganzen Land vergessen, bald kann sich niemand mehr an ihn erinnern. Das sind die Gottlosen, die nicht gewurzelt sind. Die vergisst man. Aber wo sind die geblieben? Was ist mit ihnen passiert? Wo ist denn ihre Geschichte? Dann aus den Bewohnern der Welt ist er verbannt und aus dem Licht ist ins Dunkel fortgetrieben. Kein Sohn, kein Enkel setzt die Sippe fort. An seinem Wohnort überlebt nicht einer. Entsetzen herrscht im Osten wie im Westen. Bei allen, die von diesem Schicksal hören. Ja, so geht es jedem, der das Unrecht liebt. Wer nicht nach Gott fragt, der nimmt ein solches Ende. Das Ende des Gottlosen, was der Hiob in Kapitel 18 sagt. Was für Ende nehmen die Menschen in deiner Umgebung? Schau mal an. Wie entwickelt sich ihr Leben? Sie verdorren, verkümmern, sie vergehen. Sie vergehen vor Kummer, vor Sorgen, vor Angst. Es wird noch viel schlimmer werden. Die Menschen werden vergehen vor Angst, vor Warten der Dinge, die kommen sollen. Matthäus 24. Gott redet. Und zwar zuerst mal in guten Dingen, mit guten Worten, mit Segnungen, mit Herrlichkeiten. Aber wenn die Leute nicht kapieren, dann kommen Unfälle und Unglücke, welcher Art auch immer. Wir sollten drüber nachdenken, denn das sind keine Zufälle. Das sind keine Zufälle. Gott redet, wohl dem, der es merkt, wenn Gott was sagt. Mit jedem Unfall will er etwas sagen, mit jedem Unglück will er was sagen. Weißt du, wenn wir uns vom Herrn abwenden, dann sagt er, gut, mach das, das ist dein Wille. Dein Wille ist dein Himmelreich, aber du wirst sehen, ob du da dich wohlfühlst. Und dann merken wir, wie schmerzlich das ist und wie viel Leerlauf wir plötzlich im Leben haben. Und dann fangen wir an zu beten, was wir vorher nicht konnten und wollten, das tun wir dann nachher erst recht. In Matthäus 3, Vers 10 predigte Johannes der Täufer, als die Pharisäer kommen, die Selbstgerechten zu und die Perfektionisten. Die Axt ist schon gelegt an die Wurzeln, um die Bäume an der Wurzel auszuschlagen. Die Axt, und er sagt dann weiter, ihr bildet euch ein, dass euch nichts geschehen kann, weil ihr Abraham als euren Stammvater habt. Täuscht euch nicht, sagt Gott. Gott kann aus diesen Steinen hier Nachkommen dem Abraham erwecken. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird er umhauen und ins Feuer werfen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt. Gottlose haben keine Wurzeln, können auch keine gute Frucht bringen. Sie sind entwurzelt. Irgendwie haben sie, die sind nicht nur verloren, sondern sie sind entwurzelt. Sie schlagen nirgendwo an. Die sind schon so oft verpflanzt worden. Die waren mal in der Gemeinde und dann in jener Gemeinde und diese Gemeinde und andere Gemeinde und wieder in eine andere Gemeinde. Die haben schon 100 Gemeinden. Die sind schon in 100 Gemeinden missbraucht worden, verbraucht worden und verbrannt worden, verheizt worden. Da haben sie ein paar Unsinn gehört, ein paar Dummheiten gehört. Dort haben sie ein paar Dummheiten gehört. Und wenn du das alles zusammen addierst, nicht nur das Gute, sondern auch das Böse bleibt zurück. So. Jeder Baum, der keine gute Früchte bringt, wird er abhauen. Entwurzelt. Entwurzelte Menschen leben gefährlich. Die Axt ist schon an den Wurzeln gelegt. Also, die Wurzel ist so wichtig. Tiefgang, Fundament, Grundlage. Die Wurzel, was ist das? Es ist das Verborgenleben einer Pflanze. Die siehst du gar nicht. Wurzeln sieht man gar nicht. Erst wenn man den Baum ausgräbt oder wenn man ein bisschen buddelt ringsherum, dann merkt man. Du merkst die Wurzeln erst bei einem Christen, wenn du an dem ein bisschen rumbuddelst. Wenn du da ein bisschen was aufmachst und da ein bisschen schabst und da ein bisschen kratzt und so weiter, dann merkst du, oh, der geht in die Tiefe, der hängt nicht so einfach an der Oberfläche. Und du merkst, ob einer tief gewurzelt ist oder nicht, wenn Stürme kommen. Was macht ein Christ, wenn Stürme kommen? Ein guter, anständiger Christ, wenn Stürme kommen, der bleibt stehen, der sagt, das geht alles vorbei. So wie es gekommen, so geht es auch vorbei. bei einem, der keine Wurzeln hat, der zittert schon, wenn er schon einen Wetterbericht hört. Und sagt, hoffentlich trifft das mich nicht, bitte bindet mich, haltet. Und dann versucht er sich mit anderen vielleicht zu verbinden und zu sagen, vielleicht wir rücken zusammen und vielleicht bleiben wir fest. Aber weißt du, was das dann gibt? Ein Dominoeffekt. Wenn der eine fällt, fallen die anderen auch danach mit. Gottlose haben keine Wurzeln. Weißt du, sie führen kein verborgenes Leben, sie sind an der Oberfläche. Die gucken immer, was für ein Fernseher los ist, die gucken, was die Leute drumherum machen, wie die sie bewerten und beurteilen und nicht, wie Gott sie beurteilt und was Gott über sie denkt. Weißt du, es ist wichtig, dass du auch dir Gedanken machst, was denkt Gott über mich? Es wäre interessant zu erfahren, was Gott über dich denkt. Möchtest du das wissen? Frag ihn doch mal. Geh mal ins Gebet, knie dich hin und sag, lieber Gott, sag mir, was denkst du über mich? Zuerst einmal sagt er, ich sehe, dass ich, liest die Sendschreiben. Und dort steht es, ich kenne deine Werke, ich weiß, Hammer tut es, was sie sind und was sie tun. Und dann kommt er so im dritten Satz, aber ich habe wieder ihnen oder gegen sie. Und dann erzählt er so ein paar Sachen, was du duldest in deinem Leben, was du so, wo du Kompromisse machst, wo du nicht loslässt und was du so heimlich versteckst irgendwo und was du zulässt oder durchgehen lässt. Das verborgene Leben. Das verborgene Leben macht erst das Leben eines Menschen aus. Nicht, was du oberflächlich bist, sondern was du im Verborgenen bist, zu Hause. In deinem Schlafzimmer, in deinem Wohnzimmer, in deiner Küche, das macht dein Leben aus. In unserer Welt ist so viel Stroh, so viel Leeres, so viel Blindheit, so viel Verblendung, so viel Unwissenheit und so viel Enttäuschung. Warum? Weil die Menschen keinen Tiefgang haben. Geistlich keinen Tiefgang. Die wenigsten Leute haben die Bibel durchgelesen. Billy Graham hat nach einem Jahr in London riesige Evangelisation gehabt, mal untersucht und gefragt, wie viele Leute sind nach der Evangelisation in der Gemeinde, in irgendeiner der christlichen Gemeinden, die da mitgearbeitet haben, gekommen. Und er war enttäuscht, dass nicht einmal 20% wenigstens einmal in diesem vergangenen Jahr waren. Und dann hat er noch eine andere Untersuchung gemacht, hat er Christen untersucht, die 20 Jahre Christen sind. 20 Jahre Christen sind. Und dann hat seine Gemeinschaft oder sein Werk befragt, haben Sie die Bibel durchgelesen? Und lesen Sie die Bibel regelmäßig. Und da auch wieder, nicht einmal 10% lesen von den Christen die Bibel regelmäßig. Einige ab und zu mal, wenn es ihnen schlecht geht, da natürlich, Herr, rede, ich brauche dein Wort, ich brauche deine Stimme, ich brauche Wegweisung. Weißt du, dann geht es genauso, wie mir es mal gegangen ist. Ich fahre, guckst du als Autofahrer nach deinem Reserverad? Ich guck nicht. Manchmal weiß ich nicht einmal, wo der ist. Und dann fahre ich so und dann habe ich eine Panne und komme an den Bordstein und Luft draußen. Und das nachts um 12, 1 Uhr, denke ich, kein Problem, ich habe Reserverad. Und dann baue ich mein Reserverad auf und was ist? Keine Luft im Reserverad. Ich habe mein Reserverad nie kontrolliert. Weißt du, und so ist es, wenn du dein geistliches Leben nicht kontrollierst, dann bist du dann baff, plötzlich stehst du da. Was nützt dir dein Reserverad? Was nützt dir deine Bibel? Was nützt dir dein Glaube? Was nützt dir deine Religion, wenn du nicht prüfst? Hält das mich auch in Krisenzeiten? Die Wurzeln. Glaube ohne Geist, was ist das? Glaube ohne Gott, Glaube ohne Jesus, das ist Aberglaube und Unglaube bestenfalls. So, das sind Worte ohne Aussage oder Leben ohne Inhalt. Die Wiederherstellung des Unterbewusstseins ist so wichtig, dass wir von innen her, nicht nur von außen, das, was du außen bist, ist nur Theater. Aber das, was du innen drin bist, im Verborgenen, das ist, was du wirklich bist. Weißt du, die Wiederherstellung beginnt mit deinem Unterbewusstsein, das so in Fleisch und Blut übergeht. Also ich bete, ob mir gut geht oder schlecht geht, ob ich Glück oder Unglück habe, ob ich Erfolg habe oder keinen Erfolg habe. Einfach beten, danken, loben, preisen, mit Gott verbunden sein. Wiederherstellung des Unterbewusstseins, da wo so viel Krankheit, Not und Elend ist, innen drin, im Herzen, da wo man verletzt ist, wo man ausgehöhlt ist, wo man, ja, wo die Axt schon an die Wurzeln liegt, da, lieber Gott, oh, guck mal, ich verliere bald die Verbindung zu dir. Die Wurzel ist was, wenn die Wurzel krank ist, wenn die Wurzel abgefressen ist. Wir haben mal einen Garten gehabt und im Garten wirten Wühlmäuse. Man muss im Garten, wenn man so einen Garten hat, immer wieder, das weiß ich inzwischen, aber damals habe ich nicht gewusst, Knoblauch pflanzen. So, und wenn das ein Gärtner hört oder Kleingärtner, und ich denke, da wachsen schöne Pflanzen, und dann plötzlich fangen die an zu welken. Und dann die Karotte rausziehen, was ist das, gar keine Karotte mehr dran. Da ist alles von den Wühlmäusen abgefressen. Der Teufel versucht von unten her, von unserem Unterbewusstsein, aus dem Verborgenen, von, weißt du, draußen eine wunderbare Pflanze nach außen, aber innen drin kein Wurzelwerk mehr. Da ist die Pflanze, die Karotte schon gefressen. Und was hat der Teufel schon alles in deinem Leben aufgefressen? Denk drüber nach. Ist die Wurzel krank und schwach, dann ist die ganze Pflanze krank und schwach. So wie die Wurzeln. Oder wenn manchmal so in den Wurzeln so ein Wurm drin ist, so, wo sich da immer sich festsetzt. Vielleicht ist an deiner Wurzel auch ein Wurm, deiner geistlichen Wurzel, dass da irgendwie so, ja, etwas nagt aus der Vergangenheit. Du fragst dich, wie kommt es raus? Ich habe einen Amaryllis zu Hause bei mir in der Wohnung gehabt. Denke ich, das gibt's doch nicht, dass dieser Amaryllis alle Blätter fast abgefressen sind und so mager aussieht. Und dann gucke ich mal und dann liege ich da und dann höre ich, da schmatzt doch jemand. Und dann gucke ich genau hin, fast ein fingerdicker Wurm, so Raupe. Und dann schnapp ich die und sage, du, mein Lieber, du bist es. Du bist es, was hier mir die ganzen Amaryllis frisst. Aber es war schon zu spät. Und ich habe mich gefragt, wie ist das denn reingekommen? Und dann habe ich gemerkt, als die kommen, weißt du, mit der Erde kommen sie rein. Wenn du draußen mal ausgesetzt hast, du warst mal irgendwo und da kommen solche Larven hinein und die nagen dann am Wurzel oder am Blätterwerk, wie auch immer. Und du wunderst dich, wie kommt es raus? Deshalb bleibe bei dem, was du gelernt hast. Du brauchst ein Fundament. Bleibe bei dem, was du erfahren hast. Paulus sagt, du weißt, was du erlebt hast. Buße, Bekehrung, Taufe, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Du weißt, was du erlebt hast. Bleib bei dem. Such nicht immer was Neues, was Sensationelles. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. So viele Menschen suchen spektakuläre Dinge, was so Begeisterung erzeugt, wo sie dann so richtig gelupft werden, unter Strom kommen und zittern und beben. Du brauchst das alles nicht. Bleib cool und bleib auf dieser Erde. Die Wurzel des Gerechten wird bleiben, Sprüche 12, Vers 3. Die Wurzel des Gerechten wird bleiben, der richtig in Gott gewurzelt ist. Die Wurzel des Gottlosen, heißt es im nächsten Vers, wird vergehen. Also die Wurzel des Gerechten wird bleiben. In Jeremia 17, Vers 6 heißt es, Fluch über jeden, der sich von mir, also von Gott, nicht nur von mir, sondern auch von Gott abwendet und stattdessen auf Hilfe vergänglicher Menschen vertraut. Fluch über jeden. Du wunderst dich, warum du verflucht bist. Du hast nichts Böses getan. Du bist zum Heilungsevangelisten gegangen, zum Befreiungsdiener gegangen. Du bist zu irgendeinem Seelsorger gerannt. Fluch über jeden. Überleg einmal, das ist Fluch über jeden, der sich von mir abwendet und stattdessen auf Hilfe von vergänglichen Menschen vertraut. Er ist wie ein kümmerlicher Strauch in der Steppe, in steiniger Wüste, unbewohnten Land. Fluch über jeden. Er wird niemals Glück erleben. Und du fragst dich, warum erlebe ich kein Glück? Warum geht's mit mir nicht vorwärts? Warum wachse ich nicht? Du lebst unter dem Fluch. Natürlich hast du keinen Dämon, aber du wirst zum Dämon. Ganz einfach. Er wird kein Glück haben. Doch Segen soll über jeden kommen, der allein auf mich, dem Herrn, sein Vertrauen setzt. Allein auf mich, dem Herrn, sein Vertrauen setzt. Du sollst nicht auf mich, nicht auf die anderen, auf niemand, allein auf den Herrn dein Vertrauen setzen. Und er ist wie ein Baum, der am Wasser steht und seine Wurzeln sich zum Bach ausstrecken. Er fürchtet nicht, wenn die glühende Hitze kommt. Sein Laub bleibt grün und frisch. Selbst wenn der Regen ausbleibt, leidet er keine Not. Nie hört er auf, Frucht zu tragen. Der hat Erfolg. Der ist produktiv. Der ist Leistung, hat Leistung und so weiter. Er wird niemals leiden, niemals Not haben. Er wird Tiefpunkte haben. Wir haben alle Tiefpunkte, aber er wird das alles überstehen. Auch wenn manchmal die Blätter ein bisschen dürre werden, aber er wird nie vertrocknen. Er leidet keine Not, ihm geht es nie schlecht. Tiefe Wurzeln, also das Fundament, diese Wiederherstellung. Gott arbeitet heute Abend, glaube ich, an deinen Wurzeln. Das beginnt im Untergrund, im Unterbewusstsein, in deinem Unterbewusstsein. Das sind so viele Verletzungen von anno dazumal, von irgendwann und so weiter. Und Weißt du, der Herr beginnt dich auf seine Art und Weise, dich von Menschen zu lösen und zu erlösen. Da bist du von dem enttäuscht. Sagst, zu mir kommen Christen immer wieder in der